geschwätziger Pipo. Am nächsten Morgen, es war vielleicht 10 Uhr, rief Elinor bei Fenoglio an. Maggie saß oben bei Mo und sah zu, wie er ein Buch von seinem angeschimmelten Einband befreite, so vorsichtig, als zöge er ein verletztes Tier aus einer Falle. »Mortimer«, rief Fenoglio die Treppe hinauf, »da ist ein hysterisches Weibsbild an meinem Telefon und schreit mir unverständliches Zeug ins Ohr, behauptet, eine Freundin von dir zu sein.« Mo legte das kleiderlose Buch zur Seite und ging nach unten. Fenoglio hielt ihm mit finsterer Miene den Hörer entgegen. Elinors Stimme spuckte Wut und Verzweiflung in das friedliche Arbeitszimmer. Mo hatte Mühe, sich auf das, was sie ihm ins Ohr schimpfte, einen Reim zu machen. »Wie wusste er?« »Ach ja, natürlich«, hörte Maggie ihn sagen. »Verbrannt! Alle!« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und sah Maggie an, aber sie hatte das Gefühl, dass er durch sie hindurchblickte. »In Ordnung«, sagte er. »Ja, sicher. Obwohl ich fürchte, dass sie dir hier auch kein Wort glauben werden. Und für das, was mit deinen Büchern passiert ist, ist die hiesige Polizei nicht zuständig.« »Ja, gut, natürlich. Ich hol dich ab, ja?« Dann legte er den Hörer auf. Fenoglio konnte seine Neugier nicht verhehlen. Er witterte eine neue Geschichte. »Was war das nun wieder?« fragte er ungeduldig, während Mo nur dastand und das Telefon anstarrte. Es war Samstag. Rico hing wie ein Äffchen auf Fenoglios Rücken, aber die anderen beiden Kinder waren noch nicht aufgetaucht. »Mortimer, was ist? Redest du nicht mehr mit uns?« »Sieh dir deinen Vater an, Maggie. Steht da wie ausgestopft.«
»Das war Elinor«, sagte Mo, »die Tante von Maggies Mutter. Ich habe dir von ihr erzählt. Capricorns Männer sind bei ihr eingebrochen. Sie haben im ganzen Haus die Bücher aus den Regalen gerissen und als Fußabtreter benutzt. Und die Bücher, die in Elinors Bibliothek standen«, er zögerte einen Moment, bevor er weitersprach, »ihre kostbarsten Bücher, haben sie nach draußen geschafft und im Garten verbrannt. Alles, was sie noch in ihrer Bibliothek vorgefunden hat, war ein toter Hahn.« Fenoglio ließ seinen Enkel vom Rücken rutschen.
»Rico, sieh mal nach den Kätzchen«, sagte er. »Das hier ist nichts für deine Ohren.« Rico protestierte, aber sein Großvater schob ihn unbarmherzig aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter ihm. »Wieso bist du so sicher, dass Capricorn dahinter steckt?«, fragte er, als er sich wieder zu Mo umwandte.
»Wer sonst? Außerdem ist der rote Hahn doch, soweit ich mich erinnere, sein Wahrzeichen. Hast du deine eigene Geschichte vergessen?«
Fenoglio schwieg bedrückt.
»Nein, nein, ich erinnere mich«, murmelte er.
»Was ist mit Elinor?«
Maggie wartete mit klopfendem Herzen auf Mo's Antwort. »Die war zum Glück noch nicht zu Hause, hat sich Zeit für den Rückweg genommen. Dem Himmel sei Dank. Aber du kannst dir ja vorstellen, wie es ihr geht. Ihre schönsten Bücher.«
»Mein Gott.«
Fenoglio sammelte mit fahrigen Fingern ein paar Spielzeugsoldaten von seinem Teppich. »Ja, Capricorn liebt das Feuer«, sagte er mit belegter Stimme. »Wenn er es wirklich war, dann kann eure Freundin sehr froh sein, dass er sie nicht gleich mitverbrannt hat.« »Ich werde es ihr bestellen.« Mo griff nach einer Streichholzschachtel, die auf Fenoglios Schreibtisch lag, zog sie auf und schob sie langsam wieder zu.
»Was ist mit meinen Büchern?« Maggie wagte die Frage kaum zu stellen. »Meine Kiste, ich hatte sie unter dem Bett versteckt.«
Mo legte die Streichholzschachtel zurück auf den Schreibtisch. »Das ist die einzige gute Nachricht«, sagte er. »Deiner Kiste ist nichts passiert. Sie steht immer noch unter dem Bett. Elinor hat nachgesehen.«
Maggie holte tief Luft. Ob Buster die Bücher angesteckt hatte? Nein, Buster hatte Angst vor Feuer. Sie konnte sich noch zu gut erinnern, wie Staubfinger ihn damit aufgezogen hatte, aber letztendlich war es ja auch egal, wer von den Schwarzjacken es gewesen war. Elinors Schätze waren fort. Und nicht einmal Mo konnte sie zurückbringen.
»Elinor kommt mit dem Flugzeug her. Ich soll sie abholen«, sagte Mo. »Sie hat sich in den Kopf gesetzt, Capricorn die Polizei auf den Hals zu hetzen. Ich habe ihr gesagt, dass ich das für aussichtslos halte. Selbst wenn sie beweisen könnte, dass es seine Männer waren, die bei ihr eingebrochen sind, wie will sie beweisen, dass er den Befehl gegeben hat?«
»Aber du kennst ja Elinor. Maggie nickte düster. Ja, sie kannte Elinor und sie konnte sie nur zu gut verstehen. Aber Fenoglio lachte.
»Die Polizei! Capricorn kann man doch nicht mit der Polizei kommen«, rief er. »Er macht sich seine eigenen Regeln, seine eigenen Gesetze.«
»Hör auf! Das ist kein Buch, das du schreibst«, unterbrach Mo ihn barsch. »Wahrscheinlich macht es Spaß, jemanden wie Capricorn zu erfinden, aber glaube mir, es macht nicht den geringsten Spaß, ihm zu begegnen.«
»Ich fahre zum Flughafen. Maggie lasse ich hier. Pass gut auf sie auf.«
Bevor Maggie protestieren konnte, war er aus der Tür. Sie lief ihm nach, aber auf der Gasse kamen ihr Paula und Pippo entgegen. Sie hielten sie fest und wollten sie mit sich ziehen. Den Menschenfresser sollte sie spielen. Die Hexe, das sechsarmige Ungeheuer. Figuren aus den Geschichten ihres Großvaters, mit denen sie die Welt und ihre Spiele bevölkerten. Als Maggie es endlich geschafft hatte, die kleinen Hände abzuschütteln, war Mo längst fort. Der Platz, an dem er den Leihwagen geparkt hatte, war leer und Maggie stand auf der Piazza, allein mit dem Denkmal für die Toten und ein paar alten Männern, die die Hände in den Hosentaschen vergraben, aufs Meer blickten.